Hallo, herzlich willkommen bei Nachgehackt, dem Podcast für IT-Security. Mein Name ist Henrike Tönnes und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Sicherheit in der IT-Technik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Alle Rechner hochgefahren? Dann kann's ja losgehen. Wenn wir an IT-Sicherheit denken, dann haben die meisten von uns automatisch Programme im Kopf, Software, die verschlüsselt und die Gefahren abwehrt. Dass die Gefahren aber möglicherweise schon ganz woanders lauern, bedenken wir oft nicht. Fakt ist aber, dass auch Hardware ein mögliches Sicherheitsrisiko in sich tragen kann. Hardware-Trojaner und Hacker, die sie benutzen, sind ein echtes Ding. Und zum Glück gibt es Menschen wie meine beiden heutigen Gäste, die sich mit der Hardware-Sicherheit befassen. Das Stichwort ist Hardware Reverse Engineering. Ich spreche heute mit Steffen Becker und René Valendi, die sich in ihrer Forschung beide vor allem auch mit den menschlichen Aspekten des Hardware Reverse Engineering beschäftigt haben. Herzlich willkommen hier bei Nachgehackt, Steffen und René. Schön, dass ihr da seid.
Ja, danke, dass wir hier sein dürfen.
Sehr schön. Bevor wir so richtig loslegen, in Medias Res gehen, ihr seid ja vorgewarnt, gibt es hier bei Nachgehackt immer unsere Einstiegsfragen zum Warmwerden und so, damit ihr euch nicht so allzu sehr fürchten müsst vor dem, was danach kommt. Jetzt ist es noch einfach, nachher wird es schon schwieriger. Einfach mal so aus Interesse, wofür nutzt ihr eure Rechner am häufigsten tatsächlich?
Beruflich statistische Datenauswertung und dann ganz viele Notizen schreiben. Ich flicke relativ akribisch so ein persönliches Wiki. Und das finde ich so für meine Forschung super, super wichtig, das zu machen.
Okay,
und privat? Open-Source-Software schreiben für Privacy-Lösungen.
Okay, da, im Privaten?
Ja.
Okay. Alles klar, wie ist es bei dir?
Ja, Renés Notizen sind natürlich immer sehr hilfreich, weil man sich damit im Arbeitsdickicht sehr gut zurechtfindet. Aber ich selber benutze das eben so als Werkzeug zur Textverarbeitung vor allen Dingen, zur Kommunikation, E-Mails, Slack und privat durchaus auch hin und wieder mal für Streaming. Hatte gerade eine Woche Urlaub da.
Okay, dann streamst du deinen Urlaub oder was?
Ach so, nee, auf dem Computer,
genau. Du guckst Streams.
Die gängigen, genau.
Ja, okay. Sehr schön. Woran denkt ihr zuerst, wenn ihr das Wort IT-Security hört?
Ja, also ich denke da tatsächlich als erstes an den Standort Bochum mit seiner vielfältigen IT-Security-Landschaft und vor allen Dingen auch mit dem grundständigen Studiengang, dem IT-Security-Bachelor, den ich auch selber durchlaufen habe, René auch. Und ja, der letztendlich ja Talente ausbildet, die dann wiederum in die ganze Welt gehen, um die IT-Security-Landschaft ein bisschen sicherer zu machen.
Mhm. Und du, René?
Ja, ich denke tatsächlich viel, wenn man so ein bisschen von der technischen Perspektive weggeht, an so häufige Irrtümer in der IT-Sicherheit. Das ist ein Forschungsthema, was ich auch ganz interessant finde, auch wenn es recht weit weg ist von dem, was wir so eigentlich machen. Wo man, glaube ich, auch in dem Interdisziplinären, in dem wir arbeiten, noch ganz viel spannende Forschung machen kann.
Ah ja, spannend. Das sind ja interessante Assoziationsketten, die da laufen. Wurdet ihr selber schon mal gehackt?
Ich persönlich noch nicht. Uns ist aber tatsächlich mal ein Server von einem Projekt, das ich betreue, geknackt worden. Das hat mich tatsächlich etwas überrascht. Wir bekamen die Sicherheitswarnung von dem Hersteller. Sind dann natürlich sofort drangegangen, haben geschaut und haben gesehen, war schon jemand drin.
Oh Mann.
Und haben dann ein bisschen Forensik betrieben, rausgefunden, es ist nicht viel abhanden gekommen, haben das entsprechend repariert, Passwörter ausgetauscht und dann war gut.
Okay.
Das war ein spannender Abend.
Wo wollten die da ran? Kann man das im Nachhinein sagen?
Letztendlich war es ein automatisierter Angriff gegen eben eine Schwachstelle, die kürzlich oder ganz, ganz kürzlich Stunden publik geworden ist. Letztendlich war auf dem Server nichts Interessantes drauf. Das war ein Monitoring-Server für ein System, das wir betreiben.
Okay, also kein großartiger Schaden entstanden.
Kein großartiger Schaden entstanden. Überrascht hat mich das Ganze trotzdem.
Ja, bisschen Adrenalin.
Oh ja.
Und du?
Ja, also nicht, dass ich wüsste. Ich war aber schon mal von einem Datenleck betroffen. Da gibt es so eine Webseite, da kann man das nachgucken. Da kann man seine E-Mail-Adresse eingeben. Oh. Have I been pwned heißt die. Und da stellte sich heraus, das war damals, glaube ich, eins der ersten großen Datenlecks bei Dropbox war ich angemeldet und da sind dann Daten, ja, die ich quasi, die mit meinem Dropbox-Account assoziiert waren, sind dann abhanden gekommen. Welche Daten ganz genau, das weiß man gar nicht immer unbedingt. Aber zum Beispiel meinen Namen habe ich da eingegeben, meine Adresse habe ich wahrscheinlich nicht eingegeben. Und die sind damals abhanden gekommen.
Okay, wenn du sagst abhanden gekommen, ich will das nur ganz kurz klären. Also die sind dann kopiert worden, weil du siehst sie ja dann trotzdem noch. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass dann einer in die Dropbox wandert und sagt, so, ich nehme das jetzt mit und dann ist es weg. So wie wenn einer ein Portemonnaie klaut.
Ja, genau. Daraus werden dann große Datensätze zusammengestellt, wo dann irgendwie ja ganz viele zum Beispiel Namen von Dropbox-Kunden stehen und E-Mail-Adressen und dann kriegen die vielleicht Spam oder sowas.
Wie schön. Dann verdienen wir alle ganz viel Geld. Haben wir uns gerade im Vorgespräch drüber unterhalten. Gewinnen dauernd im Lotto. Erben dauernd was. Alle solche Sachen.
Bitte klicken Sie jetzt hier, um ja, Ihren Gewinn einzulösen.
Und kriegen Bankmeldungen von Banken, bei denen wir gar nicht sind. Und Pakete, die wir gar nicht bestellt haben. Ja, sehr schön. Jetzt ist es ja so, ihr sitzt hier mit jemandem, der gar nicht so ganz viel Ahnung hat. Und ich habe jetzt gerade so total savvy dieses Stichwort Hardware Reverse Engineering in meinem Intro reingeworfen, als ob ich wüsste, was das ist. Ich möchte das natürlich jetzt ganz gerne von euch mal erfahren. Könnt ihr mir das Konzept einfach mal erklären? Was ist Hardware Reverse Engineering?
Ich würde noch mit dem Begriff anfangen und einfach mal dieses Wort auseinandernehmen. Ja. Daran kann man sich, glaube ich, ganz gut entlanghangeln. Da steckt irgendwas mit Engineering drin, dann steckt da Reverse drin und zu guter Letzt steckt da Hardware drin. Was ist Engineering? Vielleicht grob gesagt, ich habe eine abstrakte Idee für etwas, was ich entwickeln möchte. Und dann mache ich mir Gedanken, okay, wie kann ich das realisieren? Ich baue mir also eine Spezifikation dafür. Und dann überlege ich mir, wie kann ich diese Spezifikation implementieren? Also wie kann ich ein Gerät damit bauen zum Beispiel? Ja, das ist Engineering. Gut, dann werfen wir Reverse drauf. Dann mache ich diesen Prozess also rückwärts. Also ich habe eine Implementierung, ein Gerät meinetwegen, ein Chip, möchte verstehen, wie der funktioniert. Also ich mache das Gerät auf oder mache den Chip auf. Können wir gleich noch ein bisschen drüber reden, wie man das dann im Detail macht. Und versuche, diese Spezifikationen mir wieder daraus zu arbeiten und dann vielleicht zu verstehen, na, was hat sich jemand dabei gedacht? Ja, und das quasi diesen Prozess rückwärts zu laufen. Na gut, und zu guter Letzt steckt da eben Hardware drin. Ne. Also Reverse Engineering kann ich auf ganz vielen verschiedenen Dingen machen. Es gibt auch Software Reverse Engineering zum Beispiel. Und wir schauen uns eben speziell Hardware an. Das können Chips sein, das können aber auch größere Geräte sein, ganze Boards.
Also rückwärts drauf geguckt, wie ist es gebaut worden und warum ist es so gebaut worden? Okay. Und warum wird das gemacht? Also warum macht man das?
Ja, also da gibt es eine ganze Reihe von Gründen, warum man das macht. Vielleicht so ein ganz einfaches Beispiel zum Einstieg. Wäre das immer, wenn ein neues iPhone rauskommt oder das neueste Flagship-Smartphone von Samsung, dann gibt es Leute, die gehen hin und machen einen sogenannten Product-Teardown. Die machen das dann also auf und werfen vielleicht einen Blick auf die Platine und sagen, okay, da sind solche Komponenten drauf verbaut. Da ist Komponente A drauf verbaut, Komponente B drauf verbaut. Dann schätzen die daraus den Preis ab, was waren vielleicht die Herstellungskosten. Aber es hilft vielleicht auch dabei, wenn mal was kaputt ist, dass man was reparieren könnte. Ja, bestimmte Dinge an Smartphones kann man ja noch selber reparieren heutzutage. Das meiste natürlich
zumindest.
Nicht mehr. Genau, theoretisch. Das ist natürlich auch schon so ein allererster Schritt zum Reverse Engineering. Dann aber in der Industrie, insbesondere in der Halbleiterindustrie, wird das gemacht, um seine Wettbewerber zu analysieren. Ich will natürlich sehen, wie die vielleicht das neueste Produkt implementiert haben. Das kann man auch vielleicht auf Platinenebene natürlich machen und sich das da angucken. Vielleicht haben die es geschafft, mehrere Funktionen in einen einzelnen Chip zu packen und brauchen nur noch weniger Chips auf ihrer Platine. Dann kann ich das sehen. Aber das kann man auch auf der Ebene von so einem einzelnen Chip tatsächlich machen. Ja, und das ist das, wo wir uns hauptsächlich bewegen, also auf dem Chip-Level Reverse Engineering. Und da machen wir das eben nicht nur zu Competitors Analysis, zu Wettbewerberanalyse, sondern auch, um zum Beispiel herauszufinden, ob jemand mein geistiges Eigentum verwendet hat. Das wäre eine andere Anwendung. Und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt weiter. dass vielleicht auch Staaten das machen, wenn die einen unbekannten Chip in die Hand kriegen. Dann wollen die vielleicht rausfinden, was macht der eigentlich, dieser Chip? Wie funktioniert der eigentlich?
Ja. Die haben im Vergleich zur Industrie den großen Vorteil, dass sie ihre Kosten-Nutzen-Rechnung etwas großzügiger auslegen können. Ja, ja. Da stecken sehr, sehr viele Ressourcen drin in solchen Angriffen.
Ja, klar, also quasi Geheimnisse rausfinden und aber natürlich dann gegebenenfalls auch Schwachstellen finden, wenn man Reverse Engineering macht. Wir haben das ja vorhin schon gesagt, es ist tatsächlich ein kann ja auch ein Sicherheitsrisiko bergen. Wir sind ja immerhin hier in einem IT-Sicherheits-Podcast, deswegen muss ich da natürlich auch drauf zurückkommen. Ihr beschäftigt euch jetzt mit einem ganz speziellen Bereich dieses Reverse Engineering, nämlich mit den menschlichen Faktoren in diesem Prozess. Was bedeutet das genau?
Ja, also wir setzen uns generell mit Reverse Engineering als Prozess auseinander, ja? Also nicht nur diese technische Perspektive davon, sondern Reverse Engineering ist ja etwas, das jemand tut.
Ja.
Ja? Also das ist diese menschliche Komponente dahinter, die von ganz vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Und wir versuchen eben so ein bisschen aus dieser technischen Perspektive rauszuschauen, ein bisschen weiter den Blick zu machen und uns anzuschauen, okay, also ja, Algorithmen sind da irgendwie wichtig, Geräte dafür sind wichtig, aber eben auch die Expertise, die Skills, die kognitiven Fähigkeiten von den Personen, die das machen, sind super wichtig, um zu verstehen, was diesen Prozess eigentlich schwer macht. Mhm. Das ist so ein bisschen die Forschung, die wir da in dem Bereich machen.
Okay. Und wieso ist das spannend für euch? Also das ist ja so, wie kommt man darauf, sich genau diese Frage zu stellen?
Ja, wir sehen natürlich auch einen gewissen Nutzen, den diese Forschung bringen könnte. Also wir können zum einen, wenn wir so ein holistisches Verständnis erlangen, natürlich die Algorithmen und die Geräte sind wichtig, aber eben gleichzeitig was die Analysten machen müssen und wie aufwendig das ist, dann können wir eben abschätzen, wie schwierig eigentlich solche Angriffe sind. Und dann kann ich wiederum sagen, früher wurde das sehr getrieben von dem Smartcard Business. Also das waren die Smartcards, die man irgendwie brauchte, um Premiere zu gucken damals noch. Ne? Heute Sky, Pay-TV, genau. Und dann musste ich immer wissen, okay, wenn ich jetzt, meine Smartcard, da ist ein Chip drauf, wenn ich die jetzt rausbringe, wie lang hält die eigentlich gegen die Angreifer, gegen die Reverse Engineers? Und wenn ich da sagen kann, naja, ich kann dir vielleicht keine Garantie, aber eine gute Abschätzung geben, dass das 6 Monate hält statt 3 Monaten, dann ist natürlich ganz viel gewonnen, denn da geht's um Geld. Genau, der zweite Punkt ist, dass wir durch das Verständnis auch herausfinden können, was ist vielleicht besonders schwierig für die Reverse Engineers. Was zieht den Prozess also vielleicht in die Länge? Und diese Aspekte, oder wenn wir herausfinden, was es schwierig macht, das können wir dann wiederum vielleicht einbauen. Und das nennt sich Obfuskation. Und wir haben den Begriff der kognitiven Obfuskation dafür geprägt. Und das könnten dann vielleicht Unternehmen, die ihr geistiges Eigentum schützen wollen, können das wiederum dann anwenden und einbauen, um es eben schwieriger zu machen, das zu untersuchen.
Ja. Was sind denn ganz konkret die menschlichen Faktoren in diesem Prozess, die ihr euch da anguckt?
Ja, ihr habt damit angefangen, ihr habt so initiale Faktoren schon mal gefunden. Ne?
Ich kann ja mal anfangen. Also ganz konkret sind wir ja beide vom Background her Ingenieure der IT-Sicherheit und ganz konkret brauchen wir dafür Psychologen. Und da haben wir eben Psychologen von der pädagogischen Psychologie, Nicole Rummel, Carina Wiesen, Markus Weber. Das sind so die drei Hauptplayer da, die mit uns zusammenarbeiten und die uns dann eben dabei helfen, diese menschlichen Faktoren zu untersuchen. Und ganz konkret, was wir uns angeguckt haben, anhand von Aufgabenstellungen im Reverse Engineering, also zum einen natürlich, man nennt das die Lösungsgüte, also haben sie das gut und richtig gelöst und die Lösungszeit, also wie lange haben sie dafür gebraucht für so eine Aufgabe. Und dann haben wir uns aber eben auch ja, menschliche Faktoren angeguckt. Und das kann sowas sein wie der Problemlösevorgang oder auch, dass wir uns vielleicht, dass wir vielleicht einen IQ-Test mit denen gemacht haben. Da gibt es dann so noch so Unterfaktoren, zum Beispiel das Arbeitsgedächtnis wäre da so ein wichtiger Unterfaktor. Und dann natürlich geguckt haben, naja, wie korreliert das vielleicht mit der Lösungsgüte oder mit der Lösungszeit?
Also welchen Einfluss hat quasi die, haben diese kognitiven Faktoren darauf, wie schnell oder wie gut jemand so eine Aufgabe entsprechend dann lösen kann. Ne? Dann kann man versuchen, okay, versuchen rauszubekommen, wie viel von der Lösungszeit wird denn jetzt erklärt durch diesen einen Faktor? Und kann dann halt irgendwie sagen, naja, das ist jetzt ein bisschen salopp gesagt, aber so und so viel Prozent der Veränderung der Lösungszeit werden eben erklärt durch zum Beispiel die Größe des Arbeitsgedächtnisses, was man durch standardisierte psychometrische Tests eben erfassen kann.
Okay, und ihr möchtet dann am Ende darauf hinaus zu sagen, okay, also im Schnitt sind die Faktoren X, Y und Z ungefähr so und so lang. Also ne, wenn man dann möglichst viele Daten dazu sammelt, dass man dann auch so verlässliche Vorhersagen treffen kann, wie wahrscheinlich es ist, dass quasi auf Hardware-Ebene da ein Sicherheitsrisiko genutzt werden kann? Oder wo läuft das dann für euch drauf hinaus?
Ja, genau. Man kann halt anfangen, damit dann Modelle zu bauen. Ja, da ist man dann ganz tief in der Statistik drin. Ich glaube, da müssen wir nicht so in Detail in die Mathematik einsteigen. Aber man kann das dann anfangen zu modellieren, wenn man solche Faktoren identifiziert hat. Und kann dann eben damit Vorhersagen treffen. Und was dann halt eine super spannende Frage zum Beispiel wäre, ist sich anzuschauen, okay, kann ich einen Schaltkreis bauen? Steffen, du hattest gerade schon mal gesagt, naja, wir wollen in Richtung Obfuskation gehen. Kann ich einen Schaltkreis bauen, der nicht mehr so stark darauf anspricht? Ja, also wo quasi immer weniger irgendwie von kognitiven Faktoren erklärt wird und die keinen großen Einfluss mehr darauf haben. Ja, oder einen Circuit zu bauen, der einfach sehr, sehr schwer auf diese Art und Weise zu verstehen ist.
Genau, vielleicht an einem Beispiel einmal illustriert. Also das Arbeitsgedächtnis hatte ich ja gerade schon angesprochen. Und da konnten wir in kleinen Studien mit wenigen Leuten eben zeigen, dass es da einen gewissen Zusammenhang gibt. Also wenn ich ein höheres Arbeitsgedächtnis habe, dann bin ich vielleicht schneller in solchen Aufgaben. Und jetzt, ich bin selber kein Psychologe, ne, aber sagt das Arbeitsgedächtnis ungefähr, also das Kurzzeitgedächtnis, dass ich vielleicht so sieben unterschiedliche Schritte hintereinander irgendwie im Kopf, Arbeitsschritte im Kopf behalten kann und ausführen kann. Und wenn wir jetzt eine Obfuskation bauen, die aber dafür sorgt, dass man 8 oder 9 oder 10 oder 11 Schritte nacheinander machen muss, dann wäre das zum Beispiel ein Ansatzpunkt.
Okay. Wer kann das hinterher nutzen? Also wo seht ihr einen konkreten Anwendungsbereich für eure Forschung?
Im Wesentlichen Chip-Designer wären eine große Zielgruppe dafür natürlich, wo es dann einfach darum geht, also wenn ich einen Chip baue, dass ich diese Sachen eben mitdenken kann. Teilweise kann man das vielleicht auch, wenn man das gut modellieren kann, wie sowas funktioniert, auch in Design-Tools direkt mit einbauen. Ja. Es gibt ja viele Software, die diesen Designprozess unterstützt. Es ist ja nicht so, dass sich jemand mit dem Grafiktablett hinsetzt und anfängt, irgendwelche Kabel zu zeichnen, ja, sondern da gibt es ja Software, die das macht. Ja, dann kann man solche Obfuskationsmechanismen dort direkt einbauen. Sicherlich ist es aber auch interessant, einfach das Verständnis dafür zu entwickeln, um ja, Tests auf, also Sicherheitstests machen zu können gegen existierende Designs. Ja. Wenn man quasi versteht, was ein Design schwer zu knacken macht, na, kann ich das natürlich einfach benutzen, um ja, so eine Metrik zu entwickeln, was ein gutes Design ist, das schwer anzugreifen ist.
Chips sind natürlich super wichtig. Ne? Das sehen wir auch durch die Milliardeninvestitionen in Europa und in den USA, durch die jeweiligen Chips Acts. Und das heißt natürlich, dass man auch in dem Bereich, auch in dem Reverse Engineering Bereich von Chips, dass man da Talente braucht. Und da hilft unsere Forschung natürlich auch, indem wir sagen können, naja, diese Faktoren machen einen guten Reverse Engineer aus. Also ob man das jetzt dann im Rahmen von einem Einstellungstest vielleicht verwendet, im Rahmen von Trainings, natürlich. Da sind wir tatsächlich auch aktiv. Also wir haben sowohl eine Lehrveranstaltung hier, eine 14-wöchige mit ja, entsprechend 14 Vorlesungen und vielen praktischen Übungen zum Hardware Reverse Engineering. Und es gibt auch Kollegen von uns am Lehrstuhl, die dann solche Trainings tatsächlich in der großen, weiten Welt draußen geben und den Leuten beibringen, wie sowas funktioniert und wie so gute Strategien sein können.
Um Reverse Engineering zu machen. Also
genau.
Im Endeffekt bringt ihr denen auch so ein kleines bisschen so eine kriminelle Energie mit bei. Könnte man das so sagen?
Naja, die IT-Sicherheit es gibt immer beide Seiten. Ne? Insofern würde ich auf keinen Fall sagen, dass wir den Leuten kriminelle Energie beibringen, weil wir natürlich auch, wir haben dann eben auch eine Veranstaltung zum Beispiel zu den ethischen Hintergründen, ne? Und wie man das einsetzen darf und wie man das nicht einsetzen darf.
Ja, natürlich. Gibt es da tatsächlich so einen Code, sozusagen, dem man da folgt? Also sowas wie, ja, also an welche Spielregeln muss ich mich halten in dem Job, wenn ich als Reverse Engineer irgendwo arbeite?
Ich meine, es gibt natürlich einmal so ein rechtliches Framework einfach dazu. Ne? Also es gibt Staaten, in denen ist so Competitor Analysis, so Wettbewerbeanalyse erlaubt.
Ist vollkommen normal,
ja,
ne?
Genau,
ja, hier würde man ja, in Deutschland würde man ja sagen, so, oder nicht? Also es ist schon...
Ja, ich bin ja tatsächlich mal eingestiegen in die Gesetzeslage zusammen mit einem Juristen auch. Also das ist immer so ein bisschen Auslegungssache, ja. Also es gibt auf der einen Seite Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums,
ja,
die dem also so ein bisschen widersprechen würden. Und es gibt auch Leute oder einen Fall beim Software Reverse Engineering von der TU München, glaube ich, die auch echt mal vor Gericht gelandet sind dafür, dass die eine App auseinandergenommen haben. Aber es gibt auch das, ich glaube, es heißt das Halbleiterschutzgesetz, aber nagel mich nicht darauf fest, was wiederum sagt, dass es also legal ist, sich Halbleiter unter dem Elektronenrastermikroskop, gucken wir uns die an, sich also Chips unter dem Mikroskop anzugucken, dass das legal ist. Ja, das ist jetzt so ein bisschen die Aussage von dem Juristen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, aber man könnte das Recht jedenfalls so auslegen. Und in den USA, was der Hauptmarkt natürlich ist für IT oder wo eben auch die Hersteller und Software viel herkommen, da ist das meines Wissens nach auch legal.
Mhm. Spannendes Feld, ne? Also es ist ja auch so, wir haben ja auch vorhin gesagt, so okay, da gibt es eben auch die Leute, die dann vielleicht bewusst sicherheitsrelevante Hürden umgehen, ja, oder eben auch Dinge einbauen, gegebenenfalls in Produkte. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, was weiß ich, wir nehmen eine Smartwatch oder so und die wird gebaut. Und an einer Stelle setzt eben jemand schon auf den Chip irgendwas drauf, was eben dann die Sicherheit umgeht, ist es natürlich auch wichtig, das zu wissen. Ne? So, also wie so Hacker dann damit arbeiten können, wie die ticken, die Leute. Das ist ja schon eine richtig, richtig spannende Sache. Ne?
Genau, ja, da müssen wir natürlich auch so ein bisschen die... ja, ich sag mal, die Behörden ermächtigen. In Deutschland ist da das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, so auch mit für zuständig, dass die da den Herstellern so ein bisschen auf die Finger gucken, was die machen und was die eigentlich einbauen. Wir haben jetzt tatsächlich so ein bisschen so eine diffizile Unterscheidung. Wenn jetzt wirklich ein Hersteller hingeht und da eine Hintertür einbaut, so nennen wir das normalerweise, dann ist das natürlich extrem schwer zu finden mittels Reverse Engineering. Da muss man wirklich dann hingehen, das könnte eben so eine Behörde wie das BSI sein und sich die Baupläne quasi geben lassen für den Chip oder für das Gerät und dann eben durch Reverse Engineering zum Beispiel von einem fertigen Gerät gucken, wurde das denn wirklich genauso gebaut, wie das geplant ist. Es gibt dann tatsächlich, das meinte ich mit der Unterscheidung, bei Hardware auch noch Angriffe, die während der Produktionskette passieren. Denn
genau,
diese Produktionskette, das ist ja nicht eben einer, der vielleicht den Chip oder das Gerät designt und dann fertigt und zusammenbaut und zum Kunden ausliefert, sondern da sind ja Dutzende Akteure letztendlich beteiligt.
Und weltweit dann, auch. Also der weltweit, Chip wandert mehrmals um den Globus, bis man ihn in seinem Gerät fertig mal in der Hand hält.
Genau, und dann geht es eben darum, dass vielleicht während dieser Kette jemand was einbaut. Ne? Das könnte man dann aber, wenn der Designer eben seine Konstruktionspläne dahinlegt und man hinterher das fertige Gerät genau untersucht, das könnte man dann eben auch feststellen.
Mhm. Dann sprechen wir von Hardware-Trojanern.
Genau.
Genau, also ein Hardware-Trojaner. Wird das auch gemacht? Also gehen Unternehmen auch hin und sagen, mach mal eine Sicherheitsprüfung, so wenn das fertige Ding da liegt? Habt ihr das schon gesehen?
bei Hochsicherheitsanwendungen wird sowas gemacht. Ja. Mhm. Also es kommt immer darauf an, was für was man so einen Chip einsetzt. Ne? Aber ich meine, es gab ja schon Fälle zumindest, wo sowas mal angeblich gefunden worden ist. So einen richtigen Beweis haben wir am Ende nie gesehen.
Okay.
Aber es gab ja vor einigen Jahren, Bloomberg hat darüber groß getitelt, The Big Hack.
Mhm.
Haben die einen Chip gefunden, einen ganz winzig kleinen zusätzlichen Chip. Die haben also nicht einen Chip selbst manipuliert, sondern haben ein Mainboard von einem Server manipuliert und haben dort einen winzig kleinen Extra-Chip eingebaut.
Mhm.
Diese Manipulation war super geschickt gemacht und hätte ausgereicht, um eben eine Hintertür in die Software einführen zu können am Ende, ja? Und dann eben Daten mitlesen zu können. Und da ging es um Server, die in großen Rechenzentren von den bekannten großen Playern gestanden haben sollen.
Mhm.
Das genau hat man es dann nie erfahren. Der wurde dann aber eben auch durch den Review-Prozess in so einem Unternehmen gefunden. Die haben sich dieses Board angeschaut, dachten, Moment, das stimmt nicht.
Ja.
Ja, also solche Dinge werden tatsächlich eben gemacht.
Ja, es ist ja total spannend. Dann sitzt da ein Mensch und guckt sich so ein Board an und findet raus, da ist ein Chip. Jetzt, gut, ihr beschäftigt euch natürlich auch hauptsächlich mit den menschlichen Faktoren, aber was mir jetzt gerade noch in den Kopf gekommen ist, ist die Frage, wenn man diese Untersuchungen automatisiert, wenn man jetzt sagt, da gibt es, das entwickelt sich ja gerade exponentiell schnell, da gibt es demnächst eine KI, die gleicht zum Beispiel die Pläne ab mit dem tatsächlichen, was da vorliegt. Wie könnt ihr da zu dieser Entwicklung was sagen? Ist das auch ein Faktor?
Das ist eine total spannende Entwicklung momentan. Also wir sagen immer, naja, es gibt irgendwie kein Tool, das einen Chip komplett reverse-engineert. Also es nimmt die Bilder auf, bis es sagt mir irgendwie in einer ganz abstrakten Sprache, okay, was macht dieser Chip? Da gibt es an allen diesen verschiedenen Schritten gibt es Tools, die das unterstützen. Wir schreiben ja selber auch ein Tool, was in die Richtung geht. Hell heißt das. Das ist ein Tool, womit man sich Netzlisten, Hardware Analyzer, womit man sich Netzlisten anschauen kann. Aber es gibt noch irgendwie kein Tool, was irgendwie das quasi so back-to-back kann. Da sehe ich, glaube ich, die KI-Entwicklung auch noch nicht in dem Bereich. Aber es gibt natürlich auch an den einzelnen Schritten ganz viel KI-Support mittlerweile. Ne?
Genau, also wir haben ein größeres Projekt gemacht. Da haben wir dann tatsächlich so einen Chip aufgenommen, Bilder von so einem Chip aufgenommen. Das waren, ja, insgesamt waren das ein paar hundert Gigabyte, sogar nicht nur von einem Chip, sondern von vier Chips. Und da waren dann ich sag mal, auf jedem Chip waren irgendwie 10 Komponenten manipuliert von bis zu 1,5 Millionen Komponenten, die auf so einem Chip drauf waren. Und das haben wir uns zunächst mal mit klassischen Bildverarbeitungsalgorithmen angeguckt und haben dann festgestellt, naja, wenn die Strukturgrößen, in denen diese Chips gebaut werden, kleiner werden, da sind wir im Nanometerbereich, dann wird das eben schwieriger, solche Veränderungen zu detektieren. Wir konnten dann in der kleinsten Strukturgröße, 28 Nanometer, konnten wir bestimmte Veränderungen nicht mehr detektieren. Und da ist durchaus denkbar, dass wir da eben durch KI dann soweit Fortschritte erzielen. Es war einfach, die Bildqualität wird schlechter, ne? Dass man die Bildqualität wieder erhöhen kann, um die Manipulation dann doch zu finden. Ne? Das wäre ein Praxisbeispiel. Dafür müsste man wahrscheinlich eine KI auch nochmal speziell auf solche Chipbilder trainieren.
Das ist und eine große Herausforderung.
Genau, und dieses spezielle Trainieren, das ist eine große Herausforderung, denn dafür braucht man ja Daten. Wir wissen ja mit ChatGPT, OpenAI, die haben einfach das gesamte Internet da einmal reingesteckt ungefähr. Jetzt ist es so, dass der Chip-Bereich ein relativ verschlossener Bereich ist, wo es relativ wenige Daten gibt. Deswegen ist es da ein bisschen schwieriger. Also deswegen sehen wir da noch keine generelle Outperformance von KI-Algorithmen gegenüber traditionellen, sagen wir mal, Bildverarbeitungsalgorithmen.
Weil es keiner hergibt,
jetzt ne, in das dem Fall. Material. Genau, wir versuchen da so ein bisschen dran zu arbeiten, indem wir eben die Sachen, die wir machen, zur Verfügung stellen für die Community. Ne? Und mit den Leuten, mit denen wir reden, da sagen wir natürlich auch immer, mach das mal. Aber die aktuelle aktuelle Technologie von wie Chips gebaut werden. Da gibt es nur ganz wenige Unternehmen weltweit, die die haben. Die geben die natürlich nicht her, sondern wenn dann geben die irgendwas 20 Jahre Altes.
Und da sind wir eben auch wieder bei intellektuellem Eigentum. Es geht ja nicht nur um den Schaltkreis, der auf dem Chip selber drauf ist, sondern quasi auch die, wir sagen Primitive dazu, mit denen dieser Schaltkreis realisiert wurde. Also die einzelnen Logikgatter zum Beispiel, wie man die physikalisch am Ende baut. Mhm. Das sind auch super gut gehütete Geschäftsgeheimnisse.
Logischerweise.
Und wenn da jetzt zwei Forscher aus Bochum dahergelaufen kommen und sagen, hey, wir stellen die jetzt mal die Bilder davon ins Internet. Ich glaube, dann freut sich unser Justizariat.
Genau. Vielleicht noch ein KI-Einsatzgebiet. Ne? Du hast von der Software gesprochen, was heutzutage auch schon gemacht wird. Also, dass beim Programmieren ist da sogenannte Co-Piloten irgendwie gibt, die dir dann dabei helfen, vielleicht die Funktion zu finden, die du gerade suchst, oder auch einen ganzen irgendwie Abschnitt zu programmieren. Und das ist natürlich auch vorstellbar, ja, um einfach, ja, das Einstiegslevel, die Einstiegshürde zu senken und Code zu produzieren.
Ja, natürlich. Also ein wahnsinnig spannendes Feld, was sich ja dann irgendwann am Ende dieser ganzen Kette auch irgendwann mal auf den Endverbraucher, die Endverbraucherin auswirken wird. Einfach darin, dass man sicherere Produkte hat unter Umständen, wenn man dann weiß, wie Reverse Engineering verhindert werden kann, beziehungsweise eben erschwert werden kann, sodass man eben keine Sicherheitsrisiken einbauen kann an den Stellen der Lieferkette. Super spannend.
Denn auch das braucht ja Reverse Engineering. Genau. Auch der Angreifer muss den Chip erstmal verstehen, um zu wissen, okay, wo muss ich denn jetzt ran?
Ja, genau. Ja. Und das ist natürlich schön, wenn das von beiden Seiten beleuchtet wird und so man einfach so, also als ich, wenn ich jetzt ich selber mir so vorstelle, da ist auf jeden Fall irgendwo einer in der Kette, der aufpasst oder zumindest versucht aufzupassen, dass ich ein sicheres Produkt hier habe. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Bevor ich euch jetzt vom Haken lasse, es gibt ja bei uns bei Nachgehackt immer noch die Rubrik Takeaway Message, weil unsere Zuhörenden ja auch immer von den Sicherheitsfachmenschen gerne gute Tipps für den Alltag mit der IT und mit IT-Sicherheit gebrauchen können. Was würdet ihr den Leuten mitgeben als Takeaway Message zum Thema bleibt sicher in der IT?
Ja, ich fange mal an. Also ich habe gehört, Passwortmanager wurden schon häufiger genannt.
Durchaus,
also sage ich nicht zu Passwortmanagern. Sondern
ist aber wichtig trotzdem.
Genau, ist trotzdem wichtig, wir halten das so fest. Ja,
also Stichwort Obfuskation. Mhm. Das heißt ja so ein bisschen Verschleierung. Und es gibt tatsächlich Menschen, die beschäftigen sich mit Obfuskation auf einem ganz anderen Level, als wir das tun. Die sagen, du kannst auch als einfacher Bürger sozusagen hingehen und deine Daten obfuskieren. Du kannst dir überlegen, ne, heutzutage wird man ja immer, muss man einen Account erstellen, dann muss man Daten angeben. Du kannst dir überlegen, welche Daten müssen die wirklich haben. Und wenn die diese Daten vielleicht nicht haben müssen, vielleicht müssen die meine Telefonnummer nicht haben, dann kann ich vielleicht das verschleiern. Vielleicht kann ich einfach was Falsches da eingeben. Denn am Ende, wenn dann vielleicht es zu einem Datenleck oder sowas kommt, dann sind nicht alle meine Daten verloren. Ne? Oder vielleicht vertraue ich der Firma nicht so sehr, dass sie, weiß ich nicht, mir Werbung schicken oder sowas, dann gebe ich denen eine andere Adresse. Also ich habe vorher ein bisschen nachgedacht, ob ich jetzt hier einen illegalen Hinweis gebe. Ich glaube nicht, ich bin aber kein Rechtsexperte. Aber man kann da durchaus mal drüber nachdenken, ob man seine Daten obfuskiert.
Okay. Und von dir, René?
Ja, Passwortmanager sind häufig gefallen. auf die Schiene möchte ich nicht nochmal gehen, aber ich möchte noch einen draufsetzen. Ich bin ein großer Freund von diesen YubiKeys. Das sind Sicherheitstokens. Das sind USB-Stick, da ist ein Schlüssel drauf. Mhm. Den bekommt man da auch nicht raus, auch durch Reverse Engineering nicht so ohne weiteres. Mhm. Die Dinger sind relativ stark dagegen geschützt. Und das kann man benutzen bei ganz vielen Webseiten für Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also der eine oder andere kennt vielleicht, ich logge mich mit einem Passwort ein und dann bekomme ich noch eine SMS oder sowas. Ja. Das ist ziemlich überholt mittlerweile. Da gibt es auch gute Varianten, das anzugreifen. Solche Keys sind mittlerweile relativ preiswert erhältlich. Hier ist ein etwas fortgeschritteneres Modell, aber die gibt es auch so für 20, 30 Euro zu kaufen.
Stellen wir gleich mal ein Foto von ins Internet.
Können wir gerne machen. Also vielleicht nicht von der Seriennummer, die hinten draufsteht, aber Und damit, den stecke ich quasi einfach nur in den PC rein und der kommuniziert mit dem Server. Die Browser können das heute eigentlich alle, um sicherzustellen, dass es wirklich dieser also dieses physische Gerät ist. Ah, ja. Das heißt, nur jemand, der den hat, kann sich dann entsprechend in den Account einloggen.
Ah ja, das ist ja eine sehr schöne Sache. Ein kleines Gimmick noch mitgegeben hier zum Schluss von unserer schönen Folge. Vielen, vielen herzlichen Dank, Steffen und René, dass ihr heute hier wart bei Nachgehackt und uns ein bisschen was erzählt habt über Reverse Engineering. Ich fand es mega spannend. Vielen, vielen Dank.
Immer gerne, danke.
Danke für die Einladung.
Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Ich hoffe, ihr habt heute genauso viel über IT-Sicherheit gelernt wie ich. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt sicher. Nachgehackt ist eine Produktion von Cube5 und dem Exzellenzcluster CASA am Horst-Görz-Institut für IT-Sicherheit sowie der FISEC GmbH in Zusammenarbeit mit der Bochum Wirtschaftsentwicklung und Eurobits.